Liebe Jugend, ich darf euch auch herzlich begrüßen zu diesem Abend. Ich habe heute das Privileg, mit euch über das Wort nachzudenken, über Johannes 19 nachzudenken, wo wir uns gerade befinden. Wir machen weiter im Text und ich möchte, bevor ich den Text lese, bevor wir uns gedanklich da einordnen, möchte ich noch mit euch beten. Jesus, Herr, vielen Dank, dass du dich uns offenbart hast, Herr, dass du dich uns gegeben und geschenkt hast, Herr. Stef hat es in seiner Einleitung ziemlich gut deutlich gemacht, Herr, wer dich hat, hat das Leben, wer dich hat, hat alles. Und am Ende kommt es nur darauf an, ob wir dich haben, Herr. Und es ist eine Gabe, es ist ein Geschenk, das du uns machst. Dass du dich uns hingegeben hast, Herr, als der lebendige, als der große Gott und König, der du bist, Herr. Danke, dass wir dich erkennen dürfen. Danke, dass wir dich in deinem Wort erkennen dürfen, Herr, dass dein Wort voll von dir ist. Du bist das Zentrum von allem, Herr, sei es im Wort oder sei es in unserem Leben. Ich möchte dich bitten, dass du diesen Text gebrauchst, um uns das erkennen zu lassen, um uns darauf auszurichten, Herr, um uns zu erfüllen mit dir, Herr. Bitte rede nicht durch mich, bitte gebrauche mich nur als ein Werk. Bitte rede durch mich, Herr, bitte gebrauche mich als ein Werkzeug und bitte lass nicht mich reden. Zeig uns deine Wahrheit, Herr, und heilig uns in deiner Wahrheit, zu deiner Ehre. Amen. Genau, wir sind in Johannes 19. Wir sind bei der Leidensgeschichte Jesu angekommen. Wir sind eigentlich, wie man sagen kann, im Höhepunkt von Jesu Geschichte angekommen. Einer der Hauptgründe, weshalb Jesus eigentlich damals auf die Welt gekommen ist, ist das, worüber wir hier in Kapitel 19 lesen, was wir hier finden. Und zwar das Sterben für unsere Sünden. Bisher haben wir gemeinsam den Weg angeschaut, den Jesus bis dahin gegangen ist. Was er in der Öffentlichkeit getan hat, was er in der Öffentlichkeit geredet hat, dann was er später im privaten Kreis zu seinen Jüngern geredet hat und dann sogar was das persönliche Gebet, das ein Sohn zu seinem Vater gesprochen hat. Dann in Kapitel 18 wurde er von seinen Nächsten verraten und dann im Gericht und später vor Pilatus unter falschem Vorwand beschuldigt. Und hier sind wir jetzt. Johannes 19, ich lese ab Vers 15. Ich weiß, den Vers habt ihr schon letzte Woche gelesen, aber da der gedanklich noch dazugehört zu dem, was wir uns jetzt anschauen wollen, lese ich den mit. Johannes 19, ab Vers 15. Sie aber schrien, fort, fort mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Die obersten Priester antworteten, wir haben keinen König als nur den Kaiser. Da übergab er ihn Jesus, damit er gekreuzigt werde. Sie nahmen aber Jesus und führten ihn weg. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und heftete sie an das Kreuz und stand geschrieben, Jesus, der Nazarener, der König der Juden. Diese Überschrift nun lasen viele Juden, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt und es war in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache geschrieben. Da sprachen die obersten Priester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als sie nun die Kriegsknechte Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Kriegsknecht einen Teil und dazu das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht von oben bis unten in einem Stück gewoben. Sprachen sie zueinander, lass uns das nicht zertrennen, sondern darum losen, wem es gehören soll, damit die Schrift erfüllt würde, die spricht: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Dies nun taten die Kriegsknechte. Das ist der Text, mit dem wir uns heute befassen möchten. Wir lesen hier, wie Jesus zu Tode verurteilt wurde. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, wenn ihr euch diesen Text anschaut, wenn ihr diesen Text lest. Mir ging es zumindest so. Ich dachte mir, boah, Johannes hat das Ganze aber ziemlich schnell auf den Punkt gebracht. Fast schon emotionslos. Denn für das Erzählen ab dem Punkt, an dem Jesus zum Tode verurteilt wurde, bis dahin, wo er am Kreuz hängt, vergehen 3 Verse. Dafür hat Johannes 3 Verse gebraucht. Andere Evangelien haben dafür viel, viel mehr gebraucht, haben viel mehr beschrieben. Und ich weiß, dass das ein Thema ist, bei dem wir oft sehr, sehr lange ausholen. Dann reden wir über die Misshandlungen, die Jesus erlitten hat. Wir reden darüber, dass Jesus bereits vor der Kreuzigung schon so sehr gefoltert wurde, dass er eigentlich schon fast gestorben ist. Dass er sein Kreuz selber nicht mal mehr nach Golgatha hochtragen konnte, dass er Hilfe brauchte. Und wenn wir uns das vorstellen und wenn wir vielleicht sogar die Bilder gesehen haben in dem Film Die Passion Christi, dann macht das uns sehr, sehr traurig. Denn da ist der Retter der Welt, da ist der, der uns erschaffen hat und der jetzt von Menschen geschlagen wird. Die anderen Evangelien berichten davon. Und es ist gut, wenn wir darüber nachdenken, es ist wirklich gut, weil wir brauchen ein Verständnis dafür, was Jesus auf sich genommen hat, um uns zu retten. Und auch wenn diese körperlichen Leiden bei weitem nicht das Schlimmste war, das Jesus erlebt hat, verstehen wir dadurch trotzdem besser, was Jesus für Leiden erlebt hat. Denn körperliche Schmerzen können wir nachvollziehen. Dass aber ein Gott, ein Sohn von seinem Vater getrennt wird, weil er die Sünde von uns auf sich nehmen muss, das ist schon schwerer zu verstehen. Deswegen haben wir hier diese Leiden, die wir nachlesen können und nachvollziehen können. Aber das ist nicht das, was hier in Johannes geschrieben ist. Das ist nicht das, was wir hier lesen, wenn wir diesen Text eigentlich nüchtern lesen. Also lasst uns darüber nachdenken, warum Johannes das gerade so schreibt, wie er es schreibt und was er da schreibt. Und was uns, ich denke, ziemlich schnell auffällt, ist, dass Jesus der König der Juden genannt wird. Das lesen wir gleich mehrmals, das lesen wir in Vers 15, in Vers 19 und 21. Und wenn wir uns dann sogar noch mit der Geschichte befassen, wo Jesus vor Pilatus steht, dann kommt das ziemlich oft vor. Es fängt in Johannes 18, 33 an, wo Pilatus ihn ganz direkt fragt: Bist du der König der Juden? Jesus sagt darauf: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so würden meine Diener für mich kämpfen, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Nun ist aber mein Reich nicht von hier. Und später sagt er dann sogar noch ganz klar: Ja, ich bin ein König, ich bin gekommen, um der Wahrheit Zeugnis zu geben. Bisschen später fragt dann Pilatus, ob er Barabbas, den Mörder, freilassen soll oder ob er Jesus, den König der Juden, freilassen soll. Und die Menge, sie fordert Barabbas, den Mörder. Und dann bei der einzigen Sache, wo wir hier in Johannes 19 lesen, bei der Jesus misshandelt wurde, bei der Jesus etwas Körperliches erlitten hat, war, als sie ihn wie einen König verkleidet haben, als sie ihm eine Dornkrone aufgesetzt haben und dass sie ihm König der Juden genannt haben und ihm gleichzeitig ins Gesicht geschlagen haben. Und dann lesen wir das mehrmals in unserem Text. Und es fällt schon auf, dass das ziemlich häufig vorkommt. Und vielleicht könnte das ja sein, dass dies irgendwie etwas Wesentliches damit zu tun hatte, dass Jesus gekreuzigt wird. Vielleicht war das ja der Grund, dass Jesus gekreuzigt wird, und Johannes hat es deshalb so oft erwähnt. Weil warum hat er das geschrieben, aber andere Sachen nicht? Er hätte so viel mehr schreiben können, so wie die anderen Evangelien, aber er hat sich auf diese Sachen berufen. Er hat sich auf diese Sachen beschränkt. Vielleicht war das ja der Grund, weshalb Jesus gekreuzigt wurde. Ich meine, warum hat Pilatus ihn direkt danach gefragt, ob er der König der Juden sei? Diese Frage habe ich mir gestellt, die finden wir in Johannes nicht ganz raus, aber in der Parallelstelle in Lukas 23, Vers 2, da verrät uns Lukas, wieso Pilatus ihn diese Frage stellen konnte. Und zwar ist da geschrieben, 23, Abvers 2. Sie fingen aber an, ihn zu verklagen und sprachen, wir haben gefunden, dass dieser das Volk verführt und es davon abhalten will, den Kaiser die Steuern zu zahlen. Er behauptet, er sei Christus, der König. Da fragte ihn Pilatus und sprach, bist du der König der Juden? Und so kam Pilatus dazu, ihn überhaupt das zu fragen. Warum sagten die Juden das zu Pilatus? Warum gaben sie ihm diesen Tipp? Haben sie vielleicht damit gerungen und sich selber gefragt, war er jetzt wirklich der König der Juden? Ich denke nicht. Ich denke, in diesem Fall wollten sie sich die Chance erhöhen, Pilatus auf ihre Seite zu ziehen. Indem sie diese Lüge erzählen, Jesus verbreitet dem Volk, dass sie aufhören sollen, Steuern dem Kaiser zu zahlen und dass sie noch sagen, Jesus hat sich selber zum König ernannt. Sich in einem fremden Königreich als König zu ernennen, hat meistens die Folge, dass man sich diesen König zum Feind macht. Und so wollten sie Jesus als den Feind des Kaisers darstellen und die Chance erhöhen, dass Pilatus ihn deswegen ja, hinrichten lässt. Sie wollten sich's einfach machen. Aber es war ja offensichtlich eine Lüge. Und die Bibel weist in Markus 15, Vers 10 darauf hin, dass Pilatus nicht so dumm und leichtgläubig gewesen ist, wie die Juden gehofft haben, dass es ist. Da steht nämlich geschrieben, denn er wusste, dass die obersten Priester ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Also er hat sie durchschaut. Er wusste, das alles, was sie erzählen, erzählen sie nur, weil sie neidisch sind. Erzählen sie, weil sie einen Vorwand gesucht haben, um ihn hinrichten zu lassen. Also waren das die Aussagen, war das der Grund dafür, dass Johannes ganz oft schreibt, Jesus ist der König der Juden? War das der Grund dafür, dass Pilatus ihn kreuzigen ließ? Ich denke eher nicht. Ich denke, der Grund war, dass er einfach keinen Aufstand in Jerusalem zulassen wollte, weil diese Menge so getobt hat, die waren so wütend über Jesus, sie wollten ihn kreuzigen lassen, war schon fast gewaltbereit. Warum macht sich dann aber Johannes diese Mühe und schreibt das so oft, aber andere Sachen nicht? Es muss ja irgendeinen Grund haben. Und wir wissen, und das haben wir auch schon in verschiedenen Themen gehört, Johannes hatte einen Grund für sein Evangelium. Johannes hat es auch benannt, und zwar in Johannes 20, in Versen 30 bis 31. Ich weiß, ihr habt diese Verse schon oft in Bezug auf diese Themen gelesen. Aber lasst uns noch mal trotzdem gemeinsam reinschauen, was da steht. Und achtet genau darauf, was da geschrieben ist, weil in gewisser Weise passt das eigentlich direkt auf unseren Text. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinen Namen. In anderen Worten können wir sagen, viele Dinge, die im Leben Jesu passiert sind, wurden nicht aufgeschrieben. Die aber aufgeschrieben wurden, die wurden gerade aus diesem Grund aufgeschrieben, dass wir erkennen, dass er der Christus, der Sohn Gottes ist und dass wir durch den Glauben an ihn ewiges Leben bekommen. Aber was hat jetzt diese Aussage, die wir gerade gelesen haben, mit der Aussage zu tun, dass Jesus der König der Juden ist? Wo finden wir da diese Verbindung? Deswegen lasst uns mal einfach mal anschauen, was die Bibel in Bezug auf Könige und in Bezug auf Jesus sagt. In 1. Samuel 8, 5 bis 8, da lesen wir, was Gott denn davon hält, dass Israel sich damals einen König gewünscht hat. In 1. Samuel 8, Verse 5 bis 8, steht geschrieben, und sie sprachen zu ihm, also die Situation ist folgende, die Ältesten von Israel kommen zu Samuel, Samuel war alt, und Samuel war damals Richter und Prophet, und die Aufgabe eines Richters war es, zu der Zeit in Israel das Volk zu leiten, das Volk auf Gottes Wege zu führen. Nun war es aber so, dass er alt war und dass er keinen wirklichen, er hatte zwar Nachkommen, aber er hatte keinen, der in seine Fußstapfen tritt, der diesen Dienst weiterführt. Und sie sprachen zu ihm, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richten soll, nach der Weise aller Heidenvölker. Dieses Wort aber missfiel Samuel, weil sie sagten, gib uns einen König, der uns richten soll. Und Samuel betete zu den Herren. Also sie kommen zu Samuel und sagen, hey, wir sehen, wir haben bald keinen Richter mehr. Gib uns doch einen König, einen, der uns führt, einen, der über uns steht. So wie die ganzen Heidenvölker um uns herum das auch haben. sprach der Herr zu Samuel: Höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Wie sie es immer getan haben, von dem Tag an, als ich sie aus Ägypten herausgeführt habe, bis zu diesem Tag, in dem sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben. Genauso tun sie es jetzt auch mit dir. Gott missfällt es absolut, dass Israel einen König möchte, dass Israel einen König gefordert hat. Warum ist das so? Es hat ihnen nicht gereicht, dass Gott sie führt. Es hat ihnen nicht gereicht, dass Gott ihr König ist. Sie haben Gott nicht als König anerkannt. Sie haben auf die Heidenvölker geschaut und gesehen, sie haben alle einen Repräsentanten, einen König, der da sitzt und dieses Volk führt und den sie sehen können, mit dem sie reden können. Und das wollen sie auch haben. Sie wollen sich von einem Menschen führen lassen. Gott hat ihnen nicht mehr gereicht. Und wenn Gott Israel gestraft hat, dann hat er es sehr weise angestellt. Dann hat er das viel schlauer angestellt, wie wir das oft machen. Und zwar hat er ihnen erstmal genau das gegeben, was sie verlangt haben. Das ist interessant, weil wenn wir darüber nachdenken, wie wir Strafe oder was wir Strafe verstehen, dann tun wir meistens was? Wir nehmen eine Sache weg oder wir verbieten ihm eine Sache. Wir wollen, dass diese Person diese Sache nicht bekommt als Strafe dafür, warum auch immer. Aber Gott ist nicht so. Gott gibt ihnen erstmal genau das, worum sie verlangt haben. Warum? Damit sie erkennen, wie dumm ihre menschliche Bitte eigentlich war. Und genau das macht Gott auch hier. Sie wollen einen König, Gott gibt ihnen einen König. Und was wollte Gott jetzt damit bewirken? Was sollten sie darum erkennen? Gottes Anliegen hier wird in diesen Versen deutlich, die wir gerade gelesen haben. Er will, dass die Menschen ihn als König anerkennen und sich von ihm leiten lassen. Gott soll ihr oberster Befehlshaber sein. Und weil Israel damals aber einen Menschen als König wollte, musste Gott ihn nun auf eine mühsame Art und Weise zeigen, dass Gott der viel bessere König ist, dass Gott der einzig wahre König sein kann. Was ist das Problem an menschlichen Königen gewesen? Was war das Problem in der Geschichte Israels? Zuerst mal einfach gesagt, wenn Israel einen gottesfürchtigen König hatten, dann ging es eigentlich dem Volk genauso. Dem Volk ging es gut, sie dienten Gott, sie wurden gesegnet von Gott. Hatten sie aber einen schlechten König, was ist dann passiert? Ihnen ging es schlecht und sie dienten anderen Göttern und Götzen. Und dann gibt es noch ein Problem, eines, das jeder König damals in Israel hatte. Wir sehen das zum Beispiel auch an Beispielen wie von David, von Hiskia, von Josia. Das waren alles Männer, alles Könige, die Gott wohlgefällig waren, die das Volk auch genauso geführt haben, und zwar unter Gottes Führung. Aber das konnten sie alle nur so lange machen, solange sie nicht gestorben waren. Denn das ist das andere Problem. Der Tod, der durch die Sünde in das Leben der Menschen kam, ist das Problem, warum ein Mensch als König nicht reicht, warum ein Mensch als König nicht vollkommen ist, weil er ist nicht ewig, er ist nicht immer da. Sobald er stirbt, was dann? Und so sollten die Menschen erkennen, dass es einen König braucht, der nicht sterben kann, der sich nicht verändern kann. Ein König, der absolut gerecht ist. Und wer könnte das denn sein? Gott gibt seinen Propheten die Antwort. Zum Beispiel Jeremia 23 lesen wir davon. Im Vers 5, da sagt Gott zu Jeremia: Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich den David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel sicher wohnen. Und das ist der Name, den man ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Gott verheißt seinem Volk genau diesen König, den sie brauchen. Ein König, der anders ist als die Könige davor, die sie hatten. Denn dieser ist gerecht. Dieser schafft Frieden, und zwar wahren Frieden. Und in Jesaja 9, Vers 6, da gibt dann Gott sogar Jesaja preis, dass dieser ewig herrschen wird. Seine Macht, sein Reich wird kein Ende haben. Sein Friede wird sich über die ganze Welt erstrecken. dieser verheißene König wird vollkommen sein. Das wird der König sein, den sie brauchen. Und das bestätigt sich dann schlussendlich in Lukas 1, als der Engel Maria verkündet, dass sie den Sohn Gottes in sich trägt. Lukas 1, 30 bis 33. Ich lese es aus der Menge Bibel, weil die das ein bisschen besser noch auf den Punkt bringt. Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Wisse wohl, du wirst gute Hoffnung werden und Mutter eines Sohnes, dem du den Namen Jesus geben sollst. Dieser wird groß sein und König des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird als König über das Haus Gottes in alle Ewigkeit herrschen und sein Königtum wird kein Ende haben. Spätestens hier wissen wir ganz genau, wer dieser verheißene König ist. Und die Juden, die hätten das eigentlich erkennen können, denn nur Jesus tat diese Wunder, die er tun konnte als Verheißener. Und es gab sogar eine Zeit, da haben sie ihn als König gefeiert, als er nach Jerusalem reinkam und sie haben ihn zugejubelt. Sie dachten, das ist unser König. Bis sie sich aber einer nach dem anderen langsam von ihm abwendeten, weil sie von ihm als König enttäuscht waren. Warum waren sie enttäuscht? Weil sie ihn als König nicht verstanden haben. Sie haben sein Reich nicht verstanden. Sie haben gedacht, jetzt kommt der, der sich auf den Thron setzen wird und Israel eine ewige Ruhe geben wird. Aber sie haben nicht verstanden, welche Ruhe Jesus ihnen geben wollte. Sie haben nicht verstanden, was sein Königreich war. Und das sagt Jesus eigentlich indirekt in Johannes 18, 36, das haben wir uns vorhin angeschaut, zu Pilatus dann, als er schlussendlich vor ihm steht. Und Pilatus ihn fragt, bist du der König der Juden? Was antwortet Jesus? Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und das bedeutet, dass Jesus nicht gekommen war, um ihnen ein irdisches Reich zu schaffen oder ihnen Ruhe vor Feinden zu geben. Gerade in der Zeit war Israel sogar noch von Feinden besetzt. Sie waren unter römischer Herrschaft und sie haben gehofft, dass Jesus sie von diesem Feind befreit. Aber Jesus ist nicht deshalb gekommen, um sie von den Römern zu befreien oder von anderen, damit sie keine Kriege mehr führen müssen. Jesus kam, um den Menschen von dem Feind zu befreien. Und das ist die Sünde und daraus der ewige Tod. Als dieser König kam er. Und als er damals vor Pilatus im Gericht war, dann war er genau dieser König. Und als er starb, dann starb er genau als dieser König mit der Inschrift über seinem Kopf, Jesus, der König der Juden. Denn genau das war er auch. Und alle konnten es sehen und alle konnten es lesen in drei verschiedenen Sprachen. Aber was taten die Juden? Gerade in diesen Versen, die wir vorhin gelesen haben, wird es so deutlich, sie verwerfen Jesus ständig. Sie sagen, er ist nicht unser König. Sie sagen, gib uns Barabbas, den Mörder. Nicht unseren König, den Juden. Sie sagen, wir haben keinen König als nur den Kaiser. Er hat nur behauptet, er sei unser König, aber er ist gar nicht unser König. Und am Ende wird Jesus zwischen zwei Verbrechern wie ein Verbrecher hingerichtet, mit der Überschrift, der König der Juden. Aber wie oft treffen wir diese Aussagen, wenn wir ehrlich sind? Wie oft sehen wir Jesus am Kreuz hängen und behaupten, er sei nicht der, der für uns gekommen ist, der uns gerettet hat. Natürlich machen wir das nicht öffentlich und wir sagen das meistens nicht mal zu uns selbst, aber geheim in unseren Herzen, gerade dann, wenn wir uns bewusst für Sünde entscheiden, dann sind wir genau an der Stelle der Juden, die ihn als König ignoriert haben. Oder an Stelle der Soldaten, die es sogar noch weitergetrieben haben, die Jesus als König der Juden bezeichnet haben und ihn im gleichen Atemzug ins Gesicht geschlagen haben. So sind wir, wenn wir uns bewusst für Sünde entscheiden. Und ja, es ist richtig, Jesus hat uns unsere Sünden vergeben, wenn wir an ihn glauben. Und er hat uns gerettet, vollkommen rein gemacht. Aber trotzdem passiert genau das, wenn wir bewusst sündigen. Aber gleichzeitig zeigt es nochmal, so viel mehr die Größe der Tat Jesu und so viel mehr die Größe Jesu selbst. Denn er ist diesen Weg gegangen. Er ist gestorben für unsere Schuld, obwohl er ganz genau wusste, welche Bereitschaft wir für Sünde noch aufbringen können. Wie oft wir uns doch noch gegen ihn als König entscheiden können, wie oft wir doch noch zur Sünde zurückgehen, von der er uns eigentlich befreit hat. Und trotzdem sind wir rein. Das ist so herrlich. In Vers 23 geht es dann weiter. Wir gehen zurück zu Johannes. Johannes 19, Vers 23. Und hier geht dann Johannes weiter von diesem Gedanken als König zu etwas anderem. Als nun die Kriegsknechte Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Kriegsknecht einen Teil und dazu das Untergewand. Das Untergewand war aber ohne Naht von oben bis unten ein Stück gewoben. Da sprachen sie zueinander: Lasst uns das nicht zertrennen, sondern darum losen, wem es gehören soll, damit die Schrift erfüllt würde, die spricht: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Dies nun taten die Kriegsknechte. Was passiert hier in erster Linie? Die Kriegsknechte nehmen die Kleider von Jesus, nehmen sie von seinem Leib, bevor er ans Kreuz genagelt wird, und teilen diese unter sich auf. Ist für uns sehr komisch, warum sie das machen, aber zu dieser Zeit war das eigentlich sogar Sitte. Das war normal, dass die Soldaten, die Verurteilte hingerichtet haben, einfach deren Kleider zu sich nahmen. Der eine bekam dann die Sandalen, der andere den Gürtel, der eine das Gewand und so weiter. Das haben sie wahrscheinlich auch aus dem Grund gemacht, weil die Verurteilten ja keine Verwendung mehr für diese Dinge haben oder hatten. Und so haben sie die Soldaten das auch bei Jesus getan. Außer das Oberteil, das haben die nicht gerecht aufgeteilt, sondern darum haben die gelost. Nicht das Oberteil, das Untergewand, das Jesus getragen hat. Und bis dahin lesen wir eigentlich nichts Ungewöhnliches. Das können wir einfach so annehmen, können wir hinterfragen. Bis dann die Aussage der Bibel kommt, dass das passiert ist, damit sich die Schrift erfüllt. Und dann das Zitat aus Psalm 22, Vers 19. Und hier sehen wir einmal mehr, dass Christus, dass Jesus Christus die Erfüllung der ganzen Schrift ist. Zu dieser Zeit gab es nur das Alte Testament. Und ja, Johannes bezieht sich hier auf Psalm 22, Vers 19. Und in dem ganzen Psalm, wenn wir den Psalm lesen, lesen wir Aussagen von David, die in mancher Weise sich eigentlich direkt mit Aussagen aus der Hinrichtung Jesu decken. Das ist wirklich interessant. Der Psalm beginnt mit: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das sind die berühmten Worte Jesu, als er am Kreuz hängt, als er die Sünde auf sich nimmt und Gott keine Gemeinschaft mehr mit ihm haben kann. Und so auch hier, wir lesen etwas, oder die Bibel schreibt etwas im Alten Testament und im Neuen Testament macht sie eine Typologie, ein Bildnis auf etwas, was wir vielleicht so gar nicht sehen würden. Wir würden vielleicht diese Ähnlichkeit, diese Gemeinsamkeit erkennen, aber wir würden nicht direkt erkennen, was der Sinn dahinter ist. Und die Bibel sagt, dass sich in dem Moment, wo Jesus das gesagt hat und in dem Moment, wo die Kriegsknechte seine Kleider aufgeteilt haben, in dem Moment hat sich das Wort erfüllt. Also nimmt das Neue Testament oft das Alte Testament und sagt: Guck mal, das war ein Typus, das war ein Bild darauf. Das ist eine Sache, wo man mal drüber nachdenken kann, aber wo viel Zeit braucht. Zum anderen sehen wir aber auch, dass das, was hier passiert ist in Johannes, die Hinrichtung Jesu, dass das so kommen musste, beziehungsweise so von Gott gesehen war und eigentlich auch so geplant war. Weil was sehen wir ganz am Anfang in der Bibel? In 1. Mose 3, Vers 15, das sind sehr bekannte Worte, denn gleich nach dem Sündenfall legt eigentlich Jesus schon den Sieg über den Satan und der Sünde fest. Entschuldigung, legt Gott den Sieg über Satan und die Sünde fest, aber nicht ohne ein Opfer. Denn so wie die Schlange den Verheißenen in die Ferse stechen würde, wie es da geschrieben ist, so wurde Jesus ein Nagel durch die Ferse gerammt, um ihn ans Kreuz zu hängen. Können wir also sagen, dass Jesu Tod nur daraus kam, weil die Juden ihn als König abgelehnt haben, weil die Juden nichts mehr mit ihm zu tun haben wollten oder ihn nicht anerkannt haben und Gott dann meint: Ja, okay, dann doch nicht, ihr Juden, dann gehen wir einen anderen Weg. Vielleicht ja, aber eher nein. Denn durch die Ablehnung der Juden wurde Jesus zwar gekreuzigt, aber hätten sie an dieser Stelle Jesus überhaupt annehmen können? Denn sie waren immer noch unter dem Bann der Sünde. Und Gott hat nur darin einen Ausweg gefunden, beziehungsweise nur darin diesen Ausweg gehabt, die Welt von dieser Sünde zu befreien, einen ewigen Frieden zu schaffen. Und zwar indem die Juden Jesus verleumden, indem die Juden Jesus kreuzigen und jetzt habe ich den Faden verloren, Entschuldigung. Genau, das war der einzige Weg, wie Gott Frieden schaffen konnte. Und zwar nicht nur bei den Juden, nicht nur die Juden von der Sünde der Welt befreien konnten, sondern sogar die ganze Welt von der Sünde befreien konnten. Denn auch ziemlich am Anfang der Bibel, zu Abraham, einer der Glaubensväter, der erste Glaubensvater eigentlich, sagt Gott in 1. Mose 22, Vers 18, durch deinen Samen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Darum, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Also all das, was passiert ist, all das, was wir hier gelesen haben und noch lesen werden, die Kreuzigung Jesu, ist passiert, weil Gott das eigentlich so geplant hat, weil das so kommen musste. Und man kann sich jetzt darüber streiten, ja, aber hat dann Gott die Sünde bewusst dem Menschen rein oder den Menschen bewusst in die Sünde gelegt und ihn von sich verbannt? Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, inwiefern Gott darüber gewirkt hat. Wir wissen nur, dass eigentlich alles Gottes Wille ist. Alles, was passiert, passiert unter der Heiligen, unter dem heiligen und souveränen Willen Gottes. Aber darin hat auch Gott einen Weg gefunden, die Sünde komplett zu besiegen, den Tod zu besiegen. Und deswegen muss ich meine Aussage, die ich ganz am Anfang gemacht habe, und zwar, dass Kapitel 19 in Johannes der Höhepunkt von Jesu Geschichte ist, eigentlich korrigieren oder erweitern. Denn Kapitel 19 ist nicht der Höhepunkt von Jesu Geschichte, es ist eigentlich der Höhepunkt der ganzen Bibel. Die ganze Bibel zielt auf dieses Ereignis ab. Alles, was wir sehen, der ganze Heilsplan Gottes von dem Sündenfall von Adam, dieser Ausweg, den Gott damit geschaffen hat, um Adam, also den Menschen, von der Sünde zu befreien, ist hier in Johannes 19 sichtbar. Und zwar Jesus am Kreuz, der verworfene König der Juden, der uns alle in sein Reich schickt. Und Chef hat vorhin am Anfang gesagt, es ist, wenn wir Jesus haben, dann haben wir alles. Und genauso das ist es. Wenn Jesus unser König ist, dann sind wir in seinem Reich. Und ja, wir leben noch in einer Welt, in der es Sünde gibt. Wir leben noch in einer Welt, in der es viel, viel Schlechtes gibt. Und das erleben wir tagtäglich, der eine mehr, der andere weniger. Aber wir sehen, dass die Welt so, wie sie ist, leider vor die Hunde geht. Und wir sind mittendrin, aber wir gehören nicht dazu. Wir gehören nicht zu dieser Welt. Wir sind nämlich in Jesu Reich. Vielleicht momentan kein sichtbares Reich, aber es ist ein Reich. Und Jesus ist unser König und ein König, der leitet sein Volk. Ein König, der führt sein Volk und ein König ist da für sein Volk. Und genau das dürfen wir annehmen für unser Leben.